Cool, vielen Dank. Ihr seid in Anti-Atom-Kämpfen schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, aktiv. Wie seht ihr die aktuelle Situation auch aus einem Blick vielleicht, der da schon irgendwie mit einem längeren Atem seit längerem auch kämpft?
Kitty hat ja gerade schon ein wesentliches Stichwort genannt, nämlich Ja und Nein. Und wir haben in der Vorbereitung von diesem Kongress lange darüber diskutiert, wie wir das eigentlich einschätzen. Wir gehören beide zur Redaktion der Zeitschrift Anti-Atom aktuell. Und ich habe jetzt mal den Part Nein übernommen und Elisabeth antwortet dann auf die Frage, haben wir jetzt eine außergewöhnliche Situation, deutlich mit einem Ja. Und warum ich sage nein, da will ich mal so zurückschauen in die Geschichte. Und auch da hat ja Kitty gerade so ein Stichwort genannt und gesagt, ihr habt Massenmobilisierungen erlebt, wo Zehntausende auf die Straße gegangen sind. Und in den Anfang der 80er Jahre, einige von euch können sich vielleicht daran erinnern, da gab es permanent Massendemonstrationen gegen den Bau von Atomanlagen, und das war aber dann Anfang der 80er Jahre plötzlich vorbei. Da war nämlich klar, jetzt ist das beschlossen, jetzt sind die im Bau, und dann gab es eine ausführliche Diskussion darum, wen lockt man denn jetzt noch vom Sofa? Also es ist völlig aussichtslos, jetzt zu denken, da gibt es noch mal viele Leute auf der Straße. Wenn die Dinger erstmal stehen und laufen, dann kriegt man die nie wieder weg, die Atomkraftwerke. War damals die Einschätzung, und außerdem wurde gesagt, wir haben ja jetzt hier auch die Militarisierung in einem ungeglaubten Ausmaß, NATO-Doppelbeschluss, das ist doch jetzt viel wichtiger. Und in der Situation damals kann ich mich gut erinnern daran, an die Frage, warum müssen wir das eigentlich gegeneinander diskutieren? Und damals wurde ja so als stehende Vokabel geprägt, die zivile Nutzung und die militärische Nutzung, das sind doch die zwei Seiten von der einen gleichen Münze. Und das hat sich auch bis heute gehalten, diese Sichtweise, man muss das nicht gegeneinander diskutieren. Und ganz ähnlich, zweite Station, also ich habe vier Stationen in dieser Geschichte der Anti-Atom-Bewegung. Die zweite Station will ich mal nennen, das Ende der Zaunkämpfe um Wackersdorf. Hatte sich ja dann rausgestellt, natürlich kriegt man da immer doch wieder noch Leute auf die, vom Sofa bei konkreten Bauprojekten. Und als aber dann klar war, nee, diese Wiederaufarbeitung, die wird jetzt nicht in Wackersdorf betrieben, sondern die wird jetzt ausgelagert auf La Hague und Sellafield, da gab es dann hier im Süddeutschen Autonomen Plenum schon ausführliche Debatten darum, ist jetzt Atom überhaupt noch unser Thema? Die Migrationsfrage, die ist doch jetzt ganz dringend, die steht doch jetzt im Vordergrund. Und auch da haben wir gesagt, natürlich ist es gut, wenn es jetzt Grenzcamps gibt und wenn Leute sich dieses wichtige Thema zu eigen machen. Und ich glaube, Andreas wird da ja gleich im Anschluss mehr darüber sagen. Aber für die Anti-Atom-Bewegung war es dann schon auch klar, das ist eine notwendige und sinnvolle Befruchtung, dass man sagt, die nukleare Kette, die fängt ja nicht erst am Atomkraftwerk an in Philippsburg und in Neckarwestheim, sondern Uranabbau und Umweltrassismus und Ausbeutungsverhältnisse in kolonialer Kontinuität, das sind doch wesentliche Stichpunkte, Stichworte für eine Bewegung, die überhaupt nicht fehlen dürfen. Und das zieht sich jetzt durch unsere Redaktionsarbeit auch durch. In jeder Nummer findet ihr dann auch diesen Aspekt beleuchtet, eine ganz wichtige Geschichte. Der dritte Punkt, den ich nennen möchte, ist eine Erfahrung, ähnlich wie Tobias das gestern angesprochen hat, rot-grüne Regierung, die dann gesagt hat, oder der grüne Teil davon. Wir waren ja der parlamentarische Arm einer sozialen Bewegung und jetzt sitzen wir auf der Regierungsbank und jetzt richten wir das für euch schon und jetzt wollen wir aber auch mal Ruhe im Karton haben. Und ne, also einige von euch erinnern sich vielleicht an Jürgen Trittin, der dann auch sehr prominent gesagt hat, als die Castortransporte anstanden, also wer sich jetzt noch auf die Straße setzt, der ist einfach ein bisschen dumm im Kopf, der hat die Weisheit der Regierung einfach nicht verstanden, dass die sich schon kümmern können. So, und auch darauf musste natürlich Anti-Atom-Bewegung antworten und sagen, also Atomausstieg, das bleibt schon Handarbeit. Und das ist, glaube ich, auch bei der Frage der Militarisierung auch ein wichtiges Stichwort. Und jetzt aktuell, vierte Station, sind wir angekommen an so einem Punkt, wo uns medial entgegengehalten wird, naja, nun seid ihr ja komplett überflüssig. Also das, was ihr wolltet, das habt ihr erreicht. Jetzt brauchen wir euch also nicht mehr. Und es gibt natürlich eine realistische Einschätzung unter den Aktiven, dass man im Moment nicht davon ausgehen kann, irgendwie mit 100.000 auf der Straße zu stehen. Tut auch gar nicht Not. Wir wissen, es gibt einen Zusammenhang von Menschen, die sich kennen, die sich aufeinander beziehen, die wissen, teilen und diskutieren. Und vielleicht hilft so ein bisschen die Metapher, das Bild aus meiner Pfadfinderzeit, dass sich irgendjemand um das Lagerfeuer kümmert. Also, dass es halt welche gibt, die legen immer wieder nach und die pusten auch immer mal in die Glut und dann lodert es auch nochmal wieder auf. Und ja, das ist vielleicht auch so die Stelle, wo ich jetzt an Elisabeth gerne weitergeben möchte, die sagt, von wegen, wir haben erreicht, was wir wollten. Nee, das ist gar nicht so.
Ja, nach dem, was Martin gesagt hat, ist es ja eigentlich ganz logisch, dass wir nicht das erreicht haben, was wir eigentlich wollten, weil es uns immer um mehr ging als nur die Atomenergie abzuschaffen. Es ging immer um die Gesellschaft, auch um die gesellschaftlichen Strukturen und das, was so die Grundlage da bildet und dass wir eine ganz andere Utopie verfolgen letztendlich. Und die bleibt natürlich immer noch bestehen, also die ist nicht weg, nur weil jetzt die AKWs in Deutschland weg sind. Und ich glaube, das ist auch so eine gewisse Illusion zu denken, dass damit das Thema abgeschlossen ist. Also es gibt erstens noch eine Menge zu tun, trotzdem. Und es gibt ja auch also eine immense, die Atomlobby, die betreibt ja im Moment unheimlich viel Werbung für Atomenergie in Zukunft, für neuartige AKWs und für Fusionsenergie und. Und das wird für die nächste Klimakonferenz, ich glaube im Dezember findet die statt, ist es das große Thema, dass man wieder zurück zur Atomenergie will. Also ich will damit nur sagen, da ist klar, dass es noch nicht zu Ende ist. Trotzdem habe ich im Wendland, also wenn es um Schockstarre geht, haben wir das schon so erlebt. Also für uns, die wir ja nicht nur anti-atommäßig unterwegs waren, sondern auch immer schon antimilitaristisch, weil es im Wendland oder nahe vom Wendland mehrere Gefechtsübungsplätze gibt, wo wir regelmäßig Camps gemacht haben und das eigentlich auch immer Thema war. Hat nicht den ganzen Landkreis betroffen oder so, aber trotzdem haben da auch immer welche mitgemacht. Und jetzt ist es so, nach dem Krieg in der Ukraine haben wir als erstes gedacht, sofort auf die Straße gehen. Stimmt ja auch. Wir haben eine Kundgebung gemacht und da waren noch sehr viele Leute. Das war 2 Tage nach Kriegsbeginn. Und dann, so langsam, dann haben wir eine Veranstaltung gemacht und wieder Demos und so. Dann fing an, die mediale Einflussnahme zu wirken. Also plötzlich gab es eine ganze Menge Leute, die wollten da nichts mehr mit zu tun haben. Die haben nur noch gesehen, aha, das sind jetzt vielleicht die Putin-Versteher, weil die wollen, also sind gegen Waffenlieferungen. Und plötzlich wurden also von vielen, vielen Leuten das in Frage gestellt, was sie bisher eigentlich hochgehalten haben. Also vorher war es immer nie wieder Krieg, ist ganz klar. Und jetzt war es plötzlich nie wieder Krieg ohne uns. So. Und das hat uns natürlich zu schaffen gemacht. Also das war jetzt vielleicht nicht die Schockstarre, die woanders so gewesen ist, aber es war einfach kein Verlass mehr auf die Strukturen, die wir so kannten aus mehr als 30 Jahren Zusammenarbeit mit Menschen aus dem Landkreis oder so. Da musste man immer vorsichtig sein. Also sagst du ein falsches Wort, dann bist du schon wieder in einer Ecke. Und das hat dazu geführt, dass dass dann plötzlich viel weniger Menschen zu unseren Kundgebungen gekommen sind oder auch Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Und ganz schnell die Presse draufgesprungen ist und gesagt hat, oh, da hat wieder mal ein Putin-Versteher irgendwas gesagt. Wir haben dann lange diskutiert untereinander. Es gibt inzwischen, also wir haben eine antimilitaristische Gruppe oder zwei sogar im Wendland wieder reaktiviert. Die zwischendurch gab es die eigentlich gar nicht mehr. Und haben dann versucht zu überlegen, was wir denn machen gegen diese Abwehrhaltung. Und wir haben zum einen, also die erste Kundgebung, die wir anders gestaltet haben, war so, dass wir erst einen Redner und Rednerinnen hatten und dann Tische aufgestellt und die Leute konnten sich zusammensetzen und zusammen diskutieren über das, die unterschiedlichen Meinungen, die sie dazu hatten. Das ist auch gut angekommen. Und das haben wir dann weitergeführt und haben das auch bei den Veranstaltungen gemacht. Wir haben immer einen Block Vortrag gehabt und dann uns auch im Kreis gesetzt, dass klar war, wir wollen jetzt miteinander reden. Und haben uns aber sehr intensiv darauf vorbereitet, auf das, was da möglicherweise auf uns zukommt und was wir so in bestimmte Punkte, die uns da wichtig sind, die wir rüberbringen wollen. Und haben wir uns dann auch eingebracht natürlich in dieser Gesprächsrunde. Und das ist aber wirklich dann sehr gut angekommen und das ist auch weiterhin, dann haben wir vollen Saal gehabt. Also jetzt nur, das geht jetzt eigentlich schon zum Punkt 2, nämlich was kann man vielleicht machen, um diese innere Abwehr, die ja bei ganz vielen Leuten einfach entstanden ist, wieder aufzubrechen, weil vorher hören die überhaupt nicht zu, da kannst du noch so viel Informationen liefern, das kommt überhaupt nicht an. Ja.
Vielen Dank, das ist auch, glaube ich, für jüngere Menschen wie mich auch voll spannend, die natürlich da irgendwie eine Haltung dazu haben, aber diese Kämpfe und die Massenmobilisierung zum Teil auch gar nicht mehr miterlebt haben. Ja, du hast ja auch schon der nächsten Frage, die ich danach noch gestellt hätte, auch schon vorgegriffen, so ja, was machen wir jetzt damit, ne? Also da werden wir auch gleich auch nochmal ausführlicher drüber sprechen.